Heute Morgen möchte ich euch ein bisschen was von einem Helden erzählen, so Art von dem Samuel. Ich denke, der ein oder andere kennt die Geschichte bestimmt. Ich möchte anfangen mit dem Beginn seines Lebens. Und wie schon immer, beim Sport war er von Anfang an bemüht, der Beste zu sein. Und so entschied er auch den ersten Wettlauf seines Lebens für sich. Noch bevor seine Eltern mit dem Aufzug auf der Geburtsstation ankamen, war er geboren. Es geht gar nicht um unseren Samuel heute. Es soll um einen anderen Samuel gehen. Aber zweifelsohne ist auch unser Samuel, unser toller Pastor, ein echter Held. Aber Bruder, du kannst dich entspannen. Heute geht es nicht um dich, sondern tatsächlich eigentlich um deinen Namensgenossen, den Samuel aus der Bibel, den Propheten, den Richter, der damals in Israel gelebt war und für viel verantwortlich war. Und zwar möchte ich anfangen, auch tatsächlich mit euch über den Samuel zu reden und möchte natürlich auch bei der Geschichte mit seinen oder den Umständen seiner Geburt anfangen. Und auch da denke ich, dass viele schon mal die Geschichte gehört haben. Seine Mutter, das war ja eine von zwei Frauen eines Mannes, das hatte man damals, möchte ich jetzt nicht drüber urteilen. Ich bin zufrieden mit meiner einen Frau. Das passt für mich auch, da ist meine Grenze, glaube ich, auch erreicht. Manches ist ganz gut, so wie es ist. Auf jeden Fall war sie die Frau, eine Frau oder eine von zwei Frauen eines Mannes und es war sogar die Lieblingsfrau, okay? Das war so ein bisschen die Topfrau von den beiden, aber das eine Problem war, sie hatte keine Kinder. Das war für ihn jetzt nicht so das Drama. Ich fand es sogar ziemlich süß. Der sagt noch zu seiner Frau, hey, reicht es nicht, dass du mich hast? So, ist doch okay, musst nicht unbedingt Kinder haben. Die Hannah, so hieß die gute Frau, war da aber nicht so begeistert und macht eigentlich das, was meiner Meinung nach als einziges wirklich Sinn macht. Sie fängt an und geht zu Gott und fleht Gott um Hilfe an und sagt, hey Gott, ich brauche ein Kind, bitte, bitte. Sie macht es deutlich und sagt, hey, wenn ich ein Kind kriege, dann stelle ich es auch, sobald es alt genug ist, für einen Dienst bei dir im Tempel zur Verfügung. Dann darf er da in die Lehre gehen bei den schlauen Männern und darf da mit im Tempel dienen. Ich mache es ganz kurz, weil darum geht es nicht so richtig, weil da geht es noch nicht um den Samuel, sondern nur um die Umstände von seiner Geburt. Sie hat das Kind bekommen, sie war sehr dankbar, sie hat das Kind erstmal noch ein Stück weit aufgezogen und hat dem Kind einen Namen gegeben. Der Name ist Samuel. Okay, klar, jetzt kein Geheimnis mehr, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Das Witzige ist aber, das ist nicht nur ein Name, der ihr gefallen hat, sondern das ist eigentlich mehr ein Statement von der guten Frau. Und sie sagt, hey, das ist der Samuel. Das heißt auf Deutsch so viel wie, er ist von Gott erhört oder von Gott erbeten. Und das ist was ziemlich Cooles, was ich finde, was wir da schon lesen, dass Gott Gebet erhört. Und das finde ich cool. Und das dürft ihr euch jetzt immer erinnern, wenn ihr den Samuel trefft, dann dürft ihr euch immer erinnern, dass Gott Gebet erhört, okay? Das merkt ihr euch bitte. Und klar, ich finde, die Umstände waren schon ziemlich schwierig. Ich selber kann das jetzt nicht so einschätzen. Bei uns war das ein bisschen einfacher mit den Kindern, das hat besser funktioniert. Aber trotzdem war ich bei der Geburt von jedem meiner tollen Kinder irgendwie trotzdem ultra happy und aufgeregt und begeistert. Und dabei musste ich noch gar nicht so eine lange Vorgeschichte machen. Ich musste nicht so lange beten. Es lief eigentlich alles ziemlich einfach. Und trotzdem war es für mich was ganz Besonderes. Und ich denke, dass fast alle der Eltern das hier so nachvollziehen können. Wie krass war das aber für eine Hannah, die so lange eigentlich ja keine Kinder bekommen hat. Und dann, als sie wirklich Gott anfleht, als sie sagt, hey Gott, jetzt oder nie, dann wirkt Gott. Ziemlich krass für die gute Frau. Und auch in der damaligen Kultur eine echt klare Beförderung, eine Mutter zu sein. Und ja, nicht jedem ist es vergönnt, aber ich denke, jede Mutter weiß auch, dass es echt was Besonderes ist, eine Mutter zu sein. Der Samuel, der kommt, wird dann, nachdem er alt genug ist, in der Bibel steht, nachdem er entwöhnt ist, im Tempel abgegeben. Müsste mal ein paar schlaue Leute fragen. Meine Frau und ich haben ein bisschen spekuliert, wie das so ist. Ich weiß nicht, wann die meisten Kinder heutzutage abgestillt werden. Ich gehe mal davon aus, dass der schon ein bisschen älter als ein, zwei Jahre war, dass der da zum Arbeiten im Tempel gekommen ist. Aber gut, auf jeden Fall ist er jetzt im Tempel, geht da in die Lehre beim Meister Eli, der ihm ganz viele Dinge beibringt, die er in seinem Job eben auch macht. Der Eli war zu der Zeit eben auch dafür zuständig, durchs Land zu reisen, Gericht zu sprechen. Das heißt, er war der Richter, hat entschieden in den Streitfällen von den Leuten. Und er hat dann, wenn Gott gesagt hat, hey, jetzt habe ich was, was ich dem Volk mitteilen will, dann hat er das dem Eli gesagt und dem Eli gesagt und Elis Aufgabe war es, das an das Volk, an die Leute von Israel weiterzugeben. Und dort machte Samuel jetzt seine Ausbildung. Und dann möchte ich euch von einer Begebenheit lesen, wo das so bei dem Samuel richtig losging. Und es steht im 1. Samuel 3, Vers 1 bis 11. Und das möchte ich mal mit euch zusammen jetzt lesen. Und zwar fängt es an, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und des Herrn Wort war noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich nieder an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, jetzt hat er es kapiert, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, dass jedem, der davon hört, die Ohren gellen. Ich weiß nicht, wer schon mal drüber Schellen gekriegt hat, dann könnt ihr das vielleicht so nachvollziehen, so ungefähr ist die schlechte Nachricht hier angekündigt für die Leute, die Gott da dem Samuel weitergibt. Aber ich finde es ziemlich krass, dass hier der Samuel, er wird ja noch ein bisschen genauer beschrieben, es wird beschrieben Knabe. Und klar, das Wort Knabe kenne ich, ist klar. Wird jetzt in der heutigen Sprache nicht mehr so oft verwendet, deswegen habe ich mir mal gedacht, ich gucke das mal nach. Google weiß ja alles, deswegen habe ich nachgeguckt. Und ganz klar wird hier dieses Wort Knabe, was der Luther verwendet in der Übersetzung der Bibel, als ein männliches Kind beschrieben. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Kind, wir haben hier keinen Halbwüchsigen, wir haben hier nicht so einen fast Erwachsenen, so einen Mitzwanziger, der noch nicht ganz erwachsen ist, sondern wir haben hier ein richtiges Kind und Gott spricht eben zu dem Jungen und nicht nur zu dem alten Herrn. Er sucht den direkten Kontakt zu dem Kind und das finde ich spannend. Und auch in der Bibel ist das jetzt keine völlige Ausnahme. Auch wenn wir in der Zeit eher hören, dass Gott durch seinen Heiligen Geist punktuell zu einzelnen Menschen spricht, war das keine Ausnahme und heutzutage haben wir da ja eine ganz andere Situation, in dem der Geist Gottes auf jeden kommt, der an Gott glaubt. Und da ist für mich die Frage, haben wir auf dem Schirm, dass Gott ein Teil des Lebens unserer Kinder sein will, auch wenn sie noch ganz klein sind? Möchte er, dass wir als Eltern, nicht nur als Eltern Kontakt mit Gott haben, sondern auch die Kinder in den Kontakt mit Gott hineinnehmen. Und das ist auch der Grund, warum wir Kinder segnen, weil wir diesen Wunsch für sie haben, ihnen Vorbilder zu sein, für sie vor Gott zu kommen, dass ihnen Gutes in ihrem Leben passiert, dass sie Gottes Segen erleben. Und Gottes Segen ist letztendlich nichts anderes als eine übernatürliche Auswirkung von Gottes in dem Leben von einem Menschen, in dem Fall von einem jungen Menschen. Und das klingt gut. Und das ist der Grund, warum wir hier auch heute gesagt haben, warum die Eltern sich entschieden haben, hey, wir segnen diese Kinder, weil das einen Unterschied im Leben machen kann. Aber gleichzeitig bringt das dann auch uns Eltern oder uns als Kirche in eine Verantwortung, unsere Kinder so zu erziehen, ihnen ein Vorbild zu sein im Glauben und auch in der Beziehung zu Jesus. Denn selbst der Samuel, der ja eigentlich im Tempel gelebt hat, also eigentlich ja da, wo Gottes Basisstation auf Erden war, der hat noch nicht kapiert, dass Gott persönlich mit ihm zu tun haben möchte. Und auch so brauchen unsere Kinder oder die Kinder in unserer Kirche manchmal Erwachsene und Ältere, die ihnen helfen, mit Gottes Reden umzugehen, es zu verstehen und da einen richtigen Umgang zu erlernen. Genau wie der Samuel eben da den Eli gebraucht hat. Und für mich ist nur die Frage, willst du eine Person sein für deine oder für andere Kinder? Willst du ein Vorbild sein? Willst du ihnen diese Beziehung vorleben, dass sie lernen, was diese Beziehung heißt, was diese Beziehung zu Gott ausmacht und wie die aussieht? Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht von einer Kartoffel. Das ist jetzt auf Englisch, deswegen übersetze ich das gleich mal. Oder ich sage es einfach mal sinnmäßig übersetzt. Also wenn man so viele tolle Sachen aus einer Kartoffel machen kann, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, und dann mein erster Gedanke, hallo, da sind keine Klöße drauf. Also da fehlt schon noch auch noch was, aber trotzdem kann man aus einer Kartoffel so viel krasse Sachen machen. Ich habe vorhin noch eine Ergänzung mitbekommen, Strom, auch cool. Ja, warum könnten wir dann auf die Idee kommen, dass Gott mit uns nicht noch viel Besseres machen kann? Und ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir das für uns und für unsere Kinder anfangen oder weitergehen, das zu glauben, dass Gott mit uns, aber auch mit unseren Kindern, auch wenn sie noch jung sind, viel Gutes tun und erreichen kann. Wir gehen weiter in die Geschichte und ja, das Volk Israel hatte damals recht kriegsfreudige Nachbarn und es gab ziemlich oft Stress mit dem einen und dem anderen Volk. In der einen Schlacht sah es nicht so gut aus, sie kamen auf die Idee, hey, wir haben diese Bundeslade, die verkörpert ja quasi, dass Gott mit uns ist, lass uns die mal mit in die Schlacht nehmen. Gefühlt würde ich sagen, so ein bisschen glücksbringermäßig. Die Schwierigkeit war, sie haben die Schlacht verloren und dann war natürlich auch die tolle Bundeslade als Schatz nicht mehr da, sondern bei dem befeindeten Heer. So. Jetzt ist der Eli zu Hause, der war nicht mehr ganz der Jüngste, deswegen auch nicht mehr im Krieg, bekommt es mit, okay, viele Leute sind gestorben, darunter auch deine beiden Söhne, miese Sache. Und als er dann noch hört, dass die Bundeslade weg ist, dann kippt er vom Stuhl und ist tot. Interessant ist noch die Geschichte, die danach passiert mit der Bundeslade, denn die Gegner werden mit der Bundeslade nicht ganz glücklich. Gott zeigt da ziemlich deutlich, wessen Gott er ist, dass er der Gott des Volkes Israel ist. Spannende Geschichte, lade ich euch herzlich nachzulesen. 1. Samuel, Kapitel 5 und 6. Ist echt cool, hat jetzt aber mit dem Samuel nichts direkt zu tun, deswegen übergehe ich das mal. Könnt ihr gerne mal die Woche so in der Bibellese nachlesen. Coole Geschichte, feiere ich. So, an der Stelle übernimmt der Samuel dann so den Job vom Eli. Das heißt, er ist jetzt verantwortlich, durchs Land zu ziehen, recht zu sprechen, wenn sich die Leute wieder zoffen, wenn es Nachbarschaftsschwierigkeiten oder ähnliche Sachen gibt, ist er verantwortlich. Und wenn Gott sagt, hey, jetzt muss ich denen mal wieder was sagen, dann ist auch der Samuel der Mann, der dafür verantwortlich ist. Die Israeliten, die waren wie nicht so selten, also ich bin natürlich ganz anders, ich bin immer zufrieden und finde alles immer ganz toll, so wie es ist und mecker nie. Die Israeliten, die hatten das auch und haben halt gesagt, ja, Gott ist zwar nett, aber ein König wäre schon ein bisschen cooler, oder? So okay, zusätzlich vielleicht noch einen König. Gott fand es nicht so cool. Der Samuel übrigens auch nicht. Im Nachhinein hat sich der Samuel von Gott aber überreden lassen, dass es okay ist. Fand ich auch gut, dass der Samuel da mit sich reden lässt, wenn Gott sagt, hey, passt schon, lass das machen. War der Samuel dann doch dabei. Wie gesagt, da war ziemlich viel los, kriegstechnisch in der Zeit damals. Wohl eine der bekanntesten Völker, mit denen es immer wieder Stress gab, waren die Philister. Ihr wisst es, mit diesem einen Typen da, diesem riesen Goliath. Das war einer von den ihren Leuten mal. In der Situation, wo wir jetzt aber gerade sind, das sind die Amalekiter das Problem. Und die sind Gott schon eine ganze Weile auf die Nerven gegangen. Oder auf die Nerven gegangen ist eigentlich untertrieben, der hatte echt einen Brass auf die. Weil schon als die Israeliten aus Ägypten raus wollten, haben sich die in den Weg gestellt und haben gesagt, hey, hier kommst du nicht rein. Und haben einfach auch im Nachhinein immer wieder das Land überfallen, geraubt. Ja, wenn, ich weiß nicht, wer von euch, ich weiß, dass es ein paar gibt, die wissen, was es heißt zu säen und zu ernten. Und wenn ihr euch vorstellt, dass dann die Ernte weg ist, das ist echt übel. Und Gott hat echt gesagt, so, mir reicht es jetzt mit denen, das kann so nicht weitergehen. Er gibt einen Befehl raus und Gott sagt, das lesen wir dann gleich in 1. Samuel 15, Vers 3, gibt dem, ja, dem König, den es dann gibt, Saul war dessen Name, den Auftrag, hey, jetzt marschier los, aber lass nichts von denen übrig. Und so lesen wir eben, und so zieh nun hin und schlag Amalek und vollstreck den Bann an all dem, was er hat, verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder, Schafe, Kamele und Esel. Als ich das gelesen habe, musste ich erst mal durchschnaufen. Heftige Sache. Was ich auch krass finde, dass der Samuel auch da wieder das weitergibt, was Gott sagt und nicht irgendwie mittendrin aufhört. Irgendwie war es dann so, die Schlacht geht voran, die Schlacht findet statt, Israel ist erfolgreich. Sie besiegen die, zwar Gottes Auftrag war ja fast zu erwarten, nur was war eben auch Gottes Auftrag, nichts übrig zu lassen. Tja, haben die irgendwie sich nicht ganz dran gehalten, haben sowohl den König leben lassen, als auch die besten Viecher sich noch ausgesucht. Das, was am besten zu gebrauchen war, das haben sie behalten, haben es mitgenommen. Natürlich, um es dann Gott zu opfern, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Klingt für mich ein bisschen seltsam, aber da kommen die eben hin zum Samuel mit all dem, was sie so mitgebracht haben, von dem, was sie eigentlich nicht mitbringen hätten sollen. Und dann kommt hier ein ziemlich krasser Satz von dem Samuel und den lesen wir in dem Vers 15, Vers 22. Es war, als der Samuel eben gemerkt hatte, hey, die haben noch Tiere dabei, weil wenn so eine Armee mit auf dich zumarschiert und da noch Rinder und Schafherden dabei sind, das hörst du auch aus einiger Entfernung. Und dann sagt er, meinst du, dass der Herr gefallen habe an dem Brandopfer und Schlachtopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken ist besser als das Fett von Widdern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, wenn ich so beschäftigt bin, gerade so in der Kirche, denke ich mir, hey, manchmal, da gebe ich schon eine ganze Menge für Gott. Ja, ich opfer quasi meine Zeit und manchmal auch die Zeit meiner Familie, um hier in der Kirche was zu bewegen, was zu schaffen. Dabei ist es aber manchmal ganz leicht zu vergessen, dass es Wichtigeres gibt. Oder anders gesagt, Gott feiert dich mehr, wenn du auf ihn hörst und tust, was er sagt, als wenn du über alle Maßen gibst. Und nein, es soll jetzt kein Plädoyer sein, dass es schlecht ist, ein Opfer herzugeben. Sich zu investieren, Zeit und Geld in eine Sache rein zu investieren, das will ich damit nicht sagen. Was es aber sagen will oder was das zeigen will, ist, dass Gott, das Persönliche, wie Vertrauen und Gehorsam wertvoller ist als das, was wir opfern. Und es gilt, denke ich, auch für jede menschliche Beziehung. Und genauso für die Beziehung zu Jesus. Ganz einfach runtergebrochen, frag ein Kind, ob es ihm lieber ist, den Abend mit dem Vater zu verbringen oder einen dickeren Urlaub zu machen. Ich denke, wir kennen alle die Antwort. Die Frage, die sich uns stellt, ist, sind wir bereit, unser Leben nach dem, was Gott will, auszurichten, also gehorsam zu sein dem, was er sagt, oder geht es uns eher darum, ein bisschen, ich sage jetzt mal, gemeinnützige Arbeit zu leisten. Ich möchte so jetzt noch ein paar Eigenschaften von dem Samuel rausstellen, die mich begeistert haben. Ich fand krass, wie treu der Samuel war. Von dem, was wir jetzt aus der Bibel wissen, hat er immer schön das weitergegeben, was Gott gesagt hat, egal ob es jetzt gut oder schlecht für die Menschen war. Und er war aber auch mutig, um auch die schwierigsten Nachrichten weiterzugeben, auch wenn die zum Beispiel gegen den König gingen. Zum Beispiel auch in der Situation, als Gott so langsam bereut hat, diesen König Saul als König gesetzt zu haben und sagt, hey, Samuel, geh mal hin und kümmere dich schon mal um den nächsten König. Das ist echt gefährlich, solange der alte König noch lebt. Aber er macht es trotzdem. Und er hat ein großes Vertrauen auf Gott. Er selbst gibt zu, dass der Mensch nur das sieht, was vor Augen ist, dass aber Gott ins Herz sehen kann. Und nein, das ist kein Zitat aus einer süßen Prinzengeschichte, sondern das stand schon sehr lange in Gottes Wort. Und Samuel, der verlässt sich auf die Entscheidungen Gottes. Und irgendwie hat er auch eine krasse Verbindung, eine heftige Connection mit dem Heiligen Geist gehabt. Wenn wir uns erinnern an diese Situation, wo Gott ihn schickt und sagt, hey, ich will einen neuen König aussuchen, geh mal zu dem Mann und lass dir seine Jungs zeigen und ich suche mir dann einen aus. Dann geht er hin, der Vater stellt seine Jungs alle hin, bis auf den Jüngsten, weil er muss auf die Viecher aufpassen, den will Gott bestimmt eh nicht haben. Und der Eli hat die Aufgabe und stellt sich hin, steht vor jedem dieser jungen Männer und muss entscheiden, wird es jetzt der König oder nicht. Ich hätte da echt meinen Stress mit irgendwie, glaube ich, weil der eine war groß, gut gebaut, das ist der Größte, der Älteste, das hat ja auch nochmal einen Wert und so weiter. Aber der macht es nicht, der steht vor jedem Einzelnen und Gott sagt, hey, nee, der nicht, nächster bitte. Und der Samuel geht den Weg bis ganz zum Ende, bis keiner mehr da ist. Spätestens beim allerletzten hätte ich gesagt, ja gut, dann nehmen wir halt den, weil das ist ja der Letzte. Aber nein, der Samuel, der hört immer noch da auf Gottes Stimme und versteht immer noch, was Gott von ihm will, als keine der Söhne mehr dasteht. Dann fragt er, hey, fehlt da noch jemand? Und ja, tatsächlich, es stellt sich raus, es hat noch einer gefehlt, der Jüngste, der bei den Tieren aufgepasst hat, der war noch da. Und da stellt sich dann am Schluss raus, hey, der war's. Wisst ihr, was ich euch noch mitgeben möchte, ist den Unterschied zwischen Leuten, die man bewundert und zu Vorbildern. Und zwar gibt es jetzt die Song-Empfehlung des Tages, okay? Ich hätte es euch gern gesungen, aber hat nicht hingehaut. Stimmlich wäre es heute auch echt schwierig gewesen. Von dem her könnt ihr ganz froh sein, dass es nicht so der Fall ist. Der Song Mein bester Freund von dem Prinzen, okay? Cooler Song, Aufgabe für jeden, einmal reinhören heute Nachmittag. Das ist ein cooles Bild. In dem Lied beschreiben die ihre Vorbilder. Also die, ja, zugegebenermaßen zum größten Teil ausgedacht oder irgendwelche Buch- oder Filmerscheinungen sind. Aber sie beschreiben davon, dass sie begeistert sind davon, dass diese Menschen gegen das Unrecht in der Welt ankämpfen. Und in dem letzten Vers, ich glaube jetzt, wenn einer der Musiker da drauf schauen würde auf das Lied, sagt er wahrscheinlich, nee, das ist die Bridge. Aber auf jeden Fall am Ende kommt dann so eine kleine Wendung, so der Dämpfer. So, ja, das sind quasi meine Freunde, meine Vorbilder, aber leider sind die alle tot. Okay, nicht so schön. Geschichte traurig, ne? Aber entscheidend ist das, was dann kommt. Und zwar der letzte Chorus, und zwar die entscheidende die Schlussfolgerung aus dieser Geschichte, dass diese Vorbilder tot sind, deshalb kämpfe ich jetzt gegen das Unrecht in der Welt. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, den man toll findet und jemandem, den man als Vorbild hat. Denn Vorbild sein heißt, etwas zu übernehmen und das Gute von diesem Vorbild weiterzuführen. Es setzt voraus, dass wir zwar die Person bewundern, aber eben auch, dass es in der Aktion von unserer Seite endet. Dass wir anfangen, aktiv zu werden und uns einsetzen. Und hey, keiner glaubte an den David, ja, den gleichen kleinen Milch- und Wolltierhalter, der angestellt bei seinem Papa war, dass der jetzt der nächste König sein könnte. Und vielleicht denkst du, naja, ich bin jetzt auch nicht gerade der, den Gott am allergrößten in Ansbach gebrauchen könnte. Der, mit dem Gott am allermeisten anfangen kann, weil ich, weiß ich, klein, dick, jung, alt oder sonst irgendwas bin. Ich möchte euch ermutigen und einladen zu sagen, hey, Gott möchte dich gebrauchen. Ich möchte an diese Kartoffel erinnern, so viel, was man aus einer Kartoffel machen kann. Was glaubst du, was Gott alles aus dir in deinem Leben machen kann? Ich möchte euch einladen, es mitzunehmen, auch jetzt in das nächste Lied, wenn wir nochmal zusammen Gott die Ehre geben, und ihn loben, diesen Gedanken, hey, bin ich bereit, ein Vorbild zu sein und möchte ich mir an meinen Vorbildern ein Vorbild nehmen und das, was sie tun, das, was sie getan haben, weiterführen? Will ich aktiv werden, um anderen zu helfen? Papa, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du ja, uns ein Wort gegeben hast, damit wir verstehen können, dass wir wissen, was dir wichtig ist. Damit wir wissen, was du gut findest und was nicht. Dass wir einen Maßstab haben für die Entscheidungen, die in unserem Leben anfallen. Und ich danke dir, dass du uns in deinem Wort auch Menschen beschreibst, die sich für dich eingesetzt haben, die dir gedient haben und die uns als Vorbilder dienen heute, Herr. Ich danke dir, dass du da bist und dass du ja, durch uns, die wir hier sitzen, so viel Gutes noch erreichen möchtest. Dass du uns nutzen möchtest, um Segen zu sein für viele Menschen. Dass wir nicht nur unsere Vorbilder nehmen und das weiterführen, was sie getan haben, sondern dass wir zu Vorbildern werden für unsere Kinder und für die Menschen in unserer Umgebung, für die Leute hier in Ansbach und außenrum. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns begleitest, dass du mit uns bist und uns bei all dem nie alleine lässt. Amen.